Taskforce Klebladel, der Pantherholiker-Podcast. Mit Benjamin Thaler.
Mit der Konstellation kannst du eigentlich nichts kaputt machen, ja.
Matthias Müller.
Das neue Gesicht des ERC.
Und Markus Schäff.
Jetzt lacht er bloß, statt dass er was sagt.
Servus, liebe Pantherfans, ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe der Taskforce Klebladel, pünktlich zur Viertelfinalserie der Panther gegen München. Und gleich vorweg, ich bin heute alleine. Matze, mitten in Umzugsstress. Ich lag auch jetzt ein paar Tage flach, deswegen haben wir es diese Woche leider nicht geschafft, uns da zusammenzufinden. Aber deswegen wollen wir euch trotzdem mit ein paar Stimmen füttern über die anstehende Viertelfinalserie, dem Oberbayern-Duell. Und wir haben ein paar Gäste heute mit am Start, die ja noch nie bei uns dabei waren. Zum Ablauf heute in dieser Folge sieht es wie folgt aus. Wir haben drei Themenbereiche heute aufgeteilt, wo ihr dann unsere Gäste in dieser Folge der Reihe nach dann mit ihren Insights zu den entsprechenden Fragen, die wir ihnen zugeteilt haben, hören werdet. Und ich möchte euch erstmal unsere Gäste vorstellen. Den ersten Gast, den ich euch vorstellen möchte, das wäre einmal die Petra Vogel, Fanbeauftragte des ERC Ingolstadt. Und des Weiteren haben wir auch den Florian Weiß heute mit dabei. Der Flo ist Podcaster vom Münchner Fanpodcast Packmas. Der eine oder andere kennt ihn dann vielleicht schon vom Hörensagen. Und auch der Flo hat ein paar interessantere Takes mitgeliefert über die Playoff-Serie aus der Münchner Sicht. Und natürlich haben wir auch den Matze heute wieder mit am Start, der seine Two Cents für die Playoff-Serie mitgeliefert hat. Und natürlich auch unser Benjo hat ebenfalls abgeliefert. Das hört ihr dann natürlich jetzt auch immer stückchenweise. Gut, fangen wir mal an, über die Serie zu sprechen. In einer Playoff-Serie stehen sich beide Mannschaften jetzt das dritte Mal gegenüber. Die Panthers haben 2021 die Münchner im Viertelfinale der Corona-Saison ausgeschaltet. Brandon DiFazio im zweiten Spiel mit dem Overtime-Winning-Goal und den Halbfinaleinzug gegen Berlin. Und natürlich in bester Erinnerung für die Münchner natürlich das Finale 2023, als München da sich den deutschen Meistertitel holte. Die Hauptrunde, beide Teams jeweils mit Licht und Schatten, kann man so sagen. München nur 6 Punkte vorne, also man kann sagen, eigentlich ein Niveau von beiden Teams. Besonders zur Anfangszeit hat München ein bisschen länger gebraucht wie der ERC. Danach hat sich München sehr, sehr stabilisiert, mitunter die beste Abwehr der ganzen Liga gehabt oder der beste Defensive der ganzen Liga. Antoine Bibot bei beiden Auftritten des ERC in der SAP Garden, das ist schon bei einer Arena gesagt, Entschuldigung, der Garant für die Münchner, dass der ERC da beide Spiele kein Tor erzielen konnte. Aber auch der ERC brillierte mit seiner Offensive in dieser Saison. Aber fragen wir doch einfach mal unsere Gäste des heutigen Podcasts, wie sie so die Hinrunde aus ihrer Sicht gesehen haben. Wir beginnen mit der Petra und danach kommt gleich der Flo aus München und danach Matze und Benjo.
Hallo liebe Pantherholiker-Fans, mein Name ist Petra Vogel. Ich denke, viele kennen mich vom Stadion. Ich bin die Fanbeauftragte vom ERC Ingolstadt. Ich gehe seit 1987 zu den Panthern. Ich bin mit den Panthern damals abgestiegen in die Landesliga, wieder aufgestiegen und ich bin mit den Panthern deutscher Meister geworden. Wir haben dieses Jahr anfangs eine wirklich ganz starke Saison gesehen. Wir haben auch ganz tolle Champions Hockey League Spiele gesehen und dann kamen die Panther bisher in Straucheln und wir haben leider nicht mehr zu der überragenden Form, die wir vorher gehabt haben, zurückgefunden. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir mit der Saison wirklich ganz zufrieden sein und uns freuen, dass wir lange Zeit als das Ultimum der Liga bezeichnet wurden.
Ein herzliches Servus von der Isar an die Donau. Hier ist der Flo von Packmas Münchens Eishockey-Stammtisch und ich kann sagen, wir freuen uns wirklich sehr auf diese Playoff-Serie gegen den ERC Ingolstadt. Es ist ja das erste Aufeinandertreffen in der heißen Phase der Saison, in der geilsten Zeit des Jahres seit der Finalserie 2023, an die wir uns gerne zurückerinnern. Ihr aber vermutlich eher weniger. An deren Ende gab es ja den Titelgewinn für den Eishockey-Club aus München. Ja, wie blicken wir auf die Hauptrunde des EHZ Red Bull München zurück? Eigentlich sehr, sehr positiv. Und das hat vor allem mit der Entwicklung zu tun. Die beiden Saisons davor, also die beiden Jahre nach dem Titelgewinn 23, die waren durchwachsen. Nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Da ist vieles nicht so in diese Richtung gelaufen, wie man sich das auch vorstellt. Da hat einiges gefehlt. Das ist in dieser Saison anders. Es ist ein klarer Aufwärtstrend zu sehen auf dem Eis. Das hat mit dem ja durchaus umgebauten Kader zu tun. 12 Neuzugänge plus neuer Cheftrainer mit Oliver David. Aber auch mit dem Gefühl, dass jetzt diese Organisation ausstrahlt. Man hat mit einem Jahr Verzögerung den SAP-Garden jetzt wirklich angenommen als Heimat. Es ist ein Heimspielgefühl entstanden. Und das war auch nicht nur sportlich zu merken. Natürlich hat es geholfen, dass man 10 Heimspiele in Folge während der Hauptrunde einmal gewonnen hat. Das hebt natürlich auch die Laune an. Aber darum geht es gar nicht. Es ist die Art und Weise, wie das Team auftritt. Positiv auch. Das ist tatsächlich die Entwicklung ab Spieltag 13. Ich habe es gerade gesagt. Davor war es noch so ein bisschen Findungsphase. Neues Team, neuer Trainer. Das musste sich erst irgendwie zurechtruckeln. Wenn man jetzt aber, und wir nehmen gerne diesen Spieltag 13, das 3:2 gegen die Eisbären Berlin zu Hause in Kombination mit dem 1000. DEL-Spiel von Patrick Hager. Wenn man nur ab dann rechnen würde, hätte der EHC Red Bull München einen Punkteschnitt von 2,075. Da wäre man locker auf Rang 2 gelandet. Das zeigt, man hat sich gefunden. Wenn auch mit ein bisschen Verspätung. Und Rang 4 kam letztendlich eigentlich nur raus, weil man halt in den ersten 12 Spielen sich erst noch finden musste. Also, das erstmal grundsätzlich positiv. Und ich habe es vorhin angesprochen, 10 Heimsiege in Folge. Dazu auch 8 Ligasiege in Serie. Und das alles während einer Zeit im Dezember, als man eine Verletzungsmisere zu überstehen hatte. Und das war tatsächlich einerseits ein Tief in der Hauptrunde, anderes ist auch wieder positiv, denn man hatte immens viele Verletzte, man musste viel improvisieren und hat es trotzdem geschafft, einen Großteil, wirklich einen Großteil der Spieler auf seine Seite zu ziehen und auch die Olympiapause kam da dann zum richtigen Zeitpunkt. Also von dem her, nichts Schlechtes, wo nicht auch was Gutes drin ist, deswegen geht der Münchner Eishockey-Kosmos mit einem sehr, sehr guten Gefühl aus der Hauptrunde heraus.
So, da sind wir wieder. Viertelfinale steht vor der Brust. Ja, und wie diesmal, wer hätte das gedacht, Platz 5. Ich denke Ende 25, Ende Dezember, nach Weihnachten haben wir uns alle safe in der Top 3 gesehen. Ist jetzt nun mal anders gekommen, aber ja, es ist wie es ist. Viertelfinale spielen wir jetzt dann gegen München und das auch ohne Heimrecht, kommen vom Platz 5. Und ja, von daher denke ich mal, müssen wir es nehmen, wie es jetzt ist. Was waren meine Saison-Highlights? Also Highlight war mit Sicherheit unsere Gesamtleistung, so ab Oktober, November bis in den Dezember hinein. Auch mit der langen Siegesserie und einem neuen Rekord. Vor allem, wie wir da aufgetreten sind als Team, wie wir da offensiv performt haben, teilweise die Gegner an die Wand gespielt haben, teilweise 6 Tore im Schnitt pro Spiel gemacht haben. Ja, das war schon überragend. Und auch unerwartet eigentlich, ne? Wenn man am Anfang der Saison sich den Kader so durchgelesen hat und eher gedacht hat, Übergangssaison. Und die Enttäuschung für mich war dann oder ist aktuell gewesen unser Auftreten nach der Olympiapause. Das fand ich dann schon recht enttäuschend. Ja, kann man dann auch so sagen, dass es so ist. 5 Niederlagen aus 8 Spielen. Und ja, wie gesagt, dann das Heimrecht im Viertelfinale verloren. Ja, aber ja, kann man jetzt nichts machen. Es ist, wie es ist.
So, jetzt hier haben wir auch mal meine Meinung zur aktuellen Saison. Saison beendet. Und der Markus hat mir jetzt hier zwar ein paar paar Vorgaben geben, was ich jetzt hier machen muss, aber da ich ein alter Revoluzzer bin und Viva la Revolution, mache ich jetzt einfach mal mein Ding. Saison bewerten, würde ich jetzt mal sagen, war völlig in Ordnung. Also ich glaube, wir müssen uns mal frei machen von den Gedanken, dass wir irgendwie immer jedes Jahr um die Top 3, 4 spielen oder noch besser, oder dass wir immer wieder ein Meisterschaftskandidat sind. Ich glaube, das ist jetzt, hätte uns nach dem Umbruch vor der Saison einer gesagt, dass wir am Ende auf Platz 5 sind und sehr souverän die direkte Playoff-Quali schaffen, hätten wir es wahrscheinlich sofort unterschrieben. Und ja, klar, Schwächephase nach der Olympiapause, ja, definitiv, das stimmt. Aber ich meine, diese Schwächephasen hatten ganz, ganz viele in der Saison, ja, wie jetzt eigentlich zur Unzeit, ja, obwohl ich jetzt wieder sagen muss, Hauptrunde ist Hauptrunde und Playoffs sind Playoffs, ja, da beginnt wieder alles von vorne und dann ist auch die Hauptrunde völlig scheißegal erstmal, wer da wie performt hat. Siehe letztes Jahr bei uns, wo wir in der Hauptrunde alles gewonnen haben, sehr souverän dann Erster wurden und dann aber gegen Köln war Endstation und deswegen Playoffs, eigene Gesetze und da mache ich mir gar keine großen Gedanken über die aktuelle Schwächephase seit Olympia. Ja, deswegen bleibt da für mich nur zu sagen, dass die Saison definitiv super war. Wie gesagt, wir hatten sehr, sehr harte Abgänge mit Bodie, mit Simpson. Wir hatten ein Goalie-Duo, das jetzt in meinen Augen boah, ja, Durchschnitt in der DL ist, das muss man einfach so sagen, auch wenn Williams natürlich schon stabiler wirkt wie Brochu, aber man muss auch am Ende sagen, und die Zahlen lügen ja auch nicht, dass es einfach nur durchschnittliche DL-Goalies sind, die dir am Ende keine Titel garantieren, ja. Und müssen wir mal gucken, wie da die jetzt in die Playoffs aufperformen. Ja. Ich denke, Williams wird da einen Ticken vor sein, wenn der uns einfach die Möglichkeit gibt für ein paar Siege, dann ist es ja gut, wenn er seine normale Leistung bringt und seine 90%ige Fangquote, dann ist es ja in einem Bereich, wo ich sage, okay, wenn die Offensive funktioniert, dann ist da viel möglich. Aber ich glaube, da steige ich jetzt halt dann später nochmal dazu ein.
So, das war der erste Part. Dankeschön an unsere Gäste. Es ist alles gesagt worden. Vor allem möchte ich nochmal kurz auf das Thema eingehen, was der Matze unter anderem gesagt hat, mit dem ja, Formtief einfach nach der Olympiapause. Es war so, also für mich, diese Spiele, die der ERC da aufs Eis gebracht hat, waren jetzt nicht wirklich die Spiele, muss man auch sagen, die so wirklich Bock auf eine Euphorie für die Playoffs aus meiner Fansicht eingezahlt haben. Also klar, Playoffs, und ich glaube, wenn sobald der Puck am Dienstag fällt, ist auch bei mir die Anspannung für eine Playoff-Serie wieder da. Aber einfach so das Ganze drumherum, aktuell, jeder, egal ob man jetzt Social Media durchliest, oder sich auf Fanstammtischen unterhält oder auch im Freundeskreis, so jeder ist so der gleichen Meinung, so mit der Leistung gewinnst du gegen München keinen Blumentopf. Glaube ich, das wissen die Spieler auch. Auch Tim Regan hat in einem Donau-Kurier-Interview geantwortet, sehr empfehlenswert übrigens, auf die Frage, seit der Olympiapause hängt das Team jedoch ein wenig durch. Ist trotz dieser guten Saison von einer Playoff-Euphorie rund um die Panther wenig zu spüren? Sagte Tim Regan, wir sind selbst schuld daran, dass wir mit unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren hohe Erwartungen geweckt haben. Natürlich haben wir diese hohen Erwartungen auch an uns selbst. Nach außen schaut es leicht aus, aber es ist viel mit harter Arbeit verbunden. Und auch das ist, was ich auch schon in den anderen Folgen vor der Saison gesagt habe, dieser Erwartungsdruck, den wir als Fans bekommen. Natürlich, wenn du wie letztes Jahr als Nummer 1 durch die Liga marschiert bist und dann in einem Halbfinale gegen ja, defensiv starke Kölner gescheitert bist, ist die Enttäuschung schon groß, wenn du, sag es mal, auch einfach ein kleines Loch hast, in Anführungszeichen nur auf Platz 5, und ich glaube, da muss auch so ein bisschen unser allgemeines Mindset sich daran gewöhnen, dass wir durchaus oben mitspielen können, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn man in Anführungszeichen nur 5. Platz ist, und wie eng die Tabelle bis zum Schluss war, sieht man ja, und wir waren jetzt 6 Punkte hinter dem 4. Hätte bei paar anderen glücklicheren Spielen, die dann vielleicht zu unseren Gunsten ausgegangen wären, hätte die Tabelle wahrscheinlich ganz anders ausgeschaut. Aber je weiter man nach oben guckt, umso enger wird einfach die Tabelle. Und das ist, glaube ich, jetzt für einen ERC Ingolstadt auch kein Beinbruch, als Fünfter in die Saison zu gehen. Klar, jeder weiß, mit der Leistung wird schwierig, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Panther im Viertelfinale hier auch wieder zurück in die Spur kommen. Vor allem denke ich, wenn wir auswärts gleich Zeichen setzen und vielleicht das erste Spiel gleich in München klauen, dann kann auch der Faktor zu Hause wieder sehr, sehr wichtig werden. Der ERC ja mitunter auch das beste Heimteam in der vergangenen Hauptrunde gewesen. Also die Saturn Arena kann definitiv ein Hexenkessel werden und auch die komplette Euphorie ist, glaube ich, dann auch da, wenn der ERC Spiel 1 überrascht, vielleicht für den manchen Experten. Und das könnte auch eine große Stärke sein, dass wir sagen, hey, wir können auch, sagen wir es mal, die vielleicht übermächtigen oder schweren Gegner, wie jetzt München auch in den letzten Spielen einfach war, ärgern, Paroli bieten oder sogar in die Schranken weisen. Da ist alles möglich und wird ganz, ganz viel Kopfsache sein. Im nächsten Part, wo auch unsere Gäste jetzt gleich wieder zu Wort kommen, sprechen wir über die Stärken unserer Teams. Auch wo die Schwächen vielleicht und Sorgen liegen, wo könnte es hapern? Also da haben wir beim ERC ja auch durchaus die eine oder andere Baustelle, haben wir ja schon kurz angeteasert. Und wir beginnen wieder in der gleichen Reihenfolge, wie vorhin auch. Ladies first, die Petra, gefolgt von Flo, Matze und Benjo.
Unsere Stärken liegen ganz klar im Sturm, meiner Meinung nach. Lange Zeit hatten wir den besten Sturm der Liga. So wurden wir auch immer auf Magenta Sport betitelt. Und mit Riley Barber hatten wir sogar den besten Stürmer der DEL-Saison im Team. Und wir haben ja nicht nur Riley Barber, wir haben auch einen Miles Powell, einen Austin Keating, einen Kenny Agostino, die alle gut für Tore sind und die wirklich Spaß machen beim Zuschauen. Unsere Schwächen hingegen, finde ich, sind leider die Defensive und leider auch die Torhüter. Wir haben zwar beide ganz solide Torhüter, aber es ist keine absolute Nummer eins dabei, wie wir es schon oft gewohnt waren. Und in der Defensive, ja, so Abgänge wie einen Fabio Wagner oder einen Matt Boldy kann man halt wirklich ganz schwer ersetzen und man merkt auch, dass die zwei nicht mehr dabei sind. Meine Sorgen sind, ich hoffe, dass sich in den Playoffs kein Spieler verletzt und wir aus den Vollen schöpfen können. Und ich glaube, die Special Teams und die Emotionen werden die Serie entscheiden und die Torhüter wahrscheinlich. Und München hat leider einen sehr, sehr starken Torwart. Tja, und wenn die Playoff-Serie ein Filmtitel wäre, dann würde er wahrscheinlich heißen Showdown, alles auf Sieg.
Die Stärken des ERC Rapper München neben der wiedergefundenen Identität, wie es uns Christian Winkler bei uns in Folge 200 gesagt hat, da kleine Hörempfehlung an euch, ist, glaube ich, die Breite des Kaders und die gleichzeitige Scoring-Tiefe. Ich möchte das an ein paar Zahlen festmachen. Wenn man sich die Top-Listen anschaut, der DEL über alle Clubs, dann rangieren auf den vorderen Plätzen nicht wirklich viele Spieler des ERC Rapper München. Beispiel: In der Scorerliste ist der erste München mit Tero Hirose auf Rang 6. Dann folgt Yasin Elitz auf Rang 34, Aaron Brooks auf 35 und Ryan Murphy auf 38. Bei den Toren Jeremy McKenna ist der erste Münchner auf Rang 29, dann Chris D'Souza auf 31 und Tobi Rieder auf 32. Und bei den Assists ist es Hirose auf 2, Murphy auf 17, Brooks auf 28 und Elitz auf 36. Jetzt kommt aber das große Aber. Beim ERC München haben 13 Spieler mindestens 20 Scorerpunkte, 10 Spieler haben mindestens 10 Tore und 13 Spieler haben mindestens 10 Vorlagen. Diese Breite ist unausrechenbar und ist für mich eine der großen Stärken des Eishockeyclubs. Die größten Schwächen oder Sorgen vor der Serie sehe ich tatsächlich auf der Torhüterposition. Denn Matthias Niederberger hat sich verletzt. Damit ist für uns klar, Antoine Bibot wird in diese Serie gehen als Nummer 1 Goalie. Der muss fit bleiben. Und das ist jetzt keine, kein Misstrauensvotum gegen Simon Wolf, der nun die etatmäßige Nummer 2 sein wird, weil der hat Talent, der hat bewiesen, dass er es kann, aber Playoffs sind halt nun mal ein anderer Faktor. Und deswegen ist diese meine persönlich größte Sorge oder Hoffnung, ehrlicherweise, Antoine Bibot muss fit bleiben. Ihr habt mich gefragt, und da über diese Frage muss ich tatsächlich schmunzeln, wenn diese Serie ein Film wäre, wie würde er denn heißen? Ich habe ein bisschen nachgedacht und bin mal so ein bisschen in die Zahlen abgetaucht und bin dann tatsächlich auf einen für mich passenden Titel gekommen. Und der wäre, angelehnt an Bis zum Morgengrauen, ich bin kein Vampir-Fan, aber für diese Serie würde ich fast sagen, Bis zum letzten Drittel. Warum komme ich drauf? Ich habe mal die Tore angeschaut und mit dem EHC Röper München und dem EHC Ingolstadt treffen die beiden torgefährlichsten Mannschaften des Schlussabschnittes aufeinander. Im letzten Drittel hat der EHC 77 Tore geschossen, das ist Bestwert. Ingolstadt hat 70 geschossen, das ist der zweitbeste Wert. Im Blick auf den Gegentore ist es ähnlich. Da hat der EHC Röper München nur 41 kassiert. Kein Team hat im letzten Drittel weniger kassiert. Dort rangiert Ingolstadt mit 52 Toren auf Rang 6. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das letzte Drittel oder auch dann eine Overtime in diesem Zusammenhang sehr, sehr spannend und auch mitentscheidend werden könnte. Ich habe ehrlicherweise am meisten Respekt aus Münchner Sicht natürlich vor dem Scoring-Monster Riley Barber, den man gefühlt nie ganz ausschalten kann und der aus Ingolstädter Sicht definitiv ein Faktor werden kann. Und zum anderen so ein bisschen fürchte ich einen Bounceback-Effekt beim EHC Ingolstadt, der ja eine wirklich starke Saison auch gespielt hat, aber so ein bisschen, zumindest in meiner Warte, aus meiner Sicht, nach der Olympiapause nicht mehr so ganz ins Rollen gekommen ist. Es war nicht mehr so geschmeidig. Und glaube ich halt, es könnte jetzt pünktlich zu den Playoffs genau dieser Bounce Back kommen. Und dann haben wir natürlich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diesen Revanche-Gedanken von 2023. Diese Kombination könnte für den EHC Röper München durchaus gefährlich werden. Ich persönlich glaube, dass zwei Faktoren entscheidend sein werden in dieser Serie. Das sind zum einen die Special Teams, wo beide Mannschaften nicht überragend, aber auch nicht unterdurchschnittlich sind. Ich glaube, wer da es schafft, seine Special Teams besser in die Playoffs reinzubringen, der wird einen gewichtigen Vorteil haben und da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, es ist halt nun mal auch ein Derby, da werden Emotionen reinkommen und deswegen ist es für mich eine Mischung aus Special Teams und Emotionen, die für diese Serie entscheidend sein werden.
Ja, fürs Viertelfinale unsere Stärken oder insgesamt unsere Stärken diese Saison bei mir auf dem Zettel, ja, unsere Offensive natürlich, auch die Breite im Scoring, aber auch die Special Teams, ich glaube, das ist immer statistisch mit der Überzahl, ich glaube Top 3 und Top 4 mit der Unterzahl. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehen lassen kann und eventuell auch in den Playoffs noch eine Rolle spielen wird. Schwäche ist natürlich ja Fehler in der Rückwärtsbewegung, auch schon im neutralen Drittel, im eigenen Drittel, Slotverteidigung sind wir aus meiner Sicht nicht gut genug. Aber auch das Zusammenspiel zwischen den Goalies und der Verteidigung oder Goalie-Performance insgesamt, wobei ich da auch glaube, dass das nicht nur mit den Goalies an sich zu tun hat, sondern auch mit der Art, wie wir verteidigen. Das heißt, wir sind grundsätzlich immer eine Mannschaft, die etwas mehr Gegentore bekommt als vielleicht ein Team wie München, die halt viel defensiver ausgerichtet sind. Das heißt auch, ja, ich glaube im Schnitt auch nur 2 Tore bekommen haben diese Saison. Ja, und diese Kombination aus diesen beiden Systemen wird dann im Viertelfinale spannend zu beobachten, wie das dann am Ende aufgeht.
Okay, Markus hat doch gewonnen. Scheiße, ich mache den Leitfaden weiter. größte Stärken CRC, ja, was ist die größte Stärke von uns? Ganz klar die offensive Qualität in meinen Augen, ja, die offensive Breite. Ich weiß gar nicht, wie viele offensive Jungs wir haben, die über 30 Punkte gekommen sind. Das haben wir auch nicht so oft in der Saison. Ja. Mit Riley Barber hast du natürlich eine absolute Granate und Waffe. Natürlich ist das jetzt keiner, der hier für defensive Qualitäten steht und der vorne und hinten performt. Nein, das ist ein absoluter Torjäger. Da zählt nur die offensive Qualität bei dem. Ja. Und das ist, ja, ist eine Waffe, definitiv. Für mich auch zu Recht bester Spieler oder bester offensiver Spieler der Liga. Ja. Wichtig wird sein, wie Miles Powell performt, ja, in den Playoffs. In der Hauptrunde immer sehr stark unterwegs, auch punktemäßig und auch leistungstechnisch. Aber letztes Jahr Playoff, erinnere ich mich mal nochmal zurück. Da war der aber sehr, sehr, sehr schwach, untergetaucht und leicht reizbar und ja, war dann auch in der Köln-Serie überhaupt kein Faktor mehr. Ja. Wichtig ist einfach, dass ja, Jungs wie Barber, Agostino, Paul, Schmölz, Schien, Keating, wenn die funktionieren, dann schaut es schon nach vorne sehr, sehr gut aus. Ja. Ob ich Sorgen habe vor der Serie gegen München? Nee, absolut gar nicht. Ich glaube, München ist genau der Gegner, der uns am meisten liegt. Ja. Auch wenn die 4 Spiele dann für uns negativ ausgegangen sind. Ich glaube, ein Sieg oder 3 Niederlagen. Aber auch die Niederlagen, wo wir auch dann dreimal kein Tor geschossen haben, das waren jetzt keine Spiele, wo ich sage, okay, die haben uns jetzt völlig an die Wand gespielt und wir hatten gar keine Chance. Ich erinnere an das letzte Spiel, wo wir eigentlich deutlich besser waren. Deutlich besser waren wie München, einfach das Tor nicht gemacht haben und dann halt eben in der 54. das 0-1 bekommen haben und dann ja, natürlich volle Attacke mit Torwart raus und dann verlierst du halt einfach 4-0. Deswegen war es überhaupt kein Maßstab. Und ich glaube, München spielt es ähnlich wie wir. Ja? Wir wollen schnelles, technisches, sauberes Eishockey spielen. Haben jetzt auch nicht so die große Härte drin im Kader, finde ich. Das kommt uns schon ein bisschen entgegen und da ist alles offen. Deswegen Sorgen vor München? Nein. 0,0.
Das war Part 2 in unserer illustren Runde. Danke hierfür. Von meiner Seite möchte ich auch nur kurz auf das Thema, wovor hast du beim Gegner ehrlich gesagt am meisten Respekt noch mit eingehen? Respekt, glaube ich, sollte man immer haben, egal wie klein oder groß der Gegner ist. Glaube ich, das ist so eine ganz normale Floskel im Profisport. Aber die gesunde Grundrespekt sollte da sein und keiner nimmt den anderen irgendwie auf die leichte Schulter und wenn ich Respekt habe, dann ist es vor München einfach vor der Defensive, die halt einfach bockstark heuer war, genauso wie vor den Torhütern, haben wir aber eingangs schon drüber gesprochen. Und wäre die Serie ein Filmtitel, wie es die Petra auch unter anderem erwähnt hat, dann hätte ich eher gesagt, es ist kein klassischer Filmtitel, sondern ich fühle mich da gerade so ein bisschen wie Rocky Balboa gegen Dolph Lundgren. Ich glaube, das war Rocky 4 oder Rocky 5. Bitte, liebe Nerds, korrigiert mich. Einfach in dieser Rolle sehe ich uns auch so ein bisschen als ERC Ingolstadt. Und wir bewegen uns auch schon auf die Zielgerade jetzt im nächsten Part. Wir haben unsere Gäste gefragt, was brauchen wir, um die Serie gegen München zu gewinnen? Der Klassiker. Wer könnte der X-Faktor sein? Und welche Überschrift würdest du nach dem ersten Spiel gerne lesen? So wie wenn die Serie in deiner Kneipe enden würde, wer sitzt am Ende grinsend an der Theke und wer starrt schweigend ins Glas? Sprich, wer gewinnt die Serie nach wie vielen Spielen?
Was braucht das Team, um die Serie zu gewinnen? Sie brauchen als erstes bedingungslosen Einsatz. Wir brauchen ganz viel Disziplin, die zum Schluss echt ein bisschen daran gescheitert hat. Wir brauchen ganz viel Glück und wir brauchen einen Goalie, der über sich herauswächst. Die Überschrift nach Spiel 1 würde ich mir wünschen. Zum Auftakt gab es Ochs am Spieß. Und in der Kneipe sitzen Pieter und Hüttl und grinsen in ihr Glas, weil sie sich über den Sieg freuen. Und auf der anderen Seite sitzen Wagner und Hager, die auch gern grinsen würden und vielleicht doch ganz gern wieder bei den Panthern wären. Am Ende gewinnt der ERC die Serie in Spiel 7, weil wir Spiel 7 auswärts können.
Um die Serie gegen den EHC Ingolstadt zu gewinnen, braucht der EHC Red Bull München aus meiner Sicht vor allem zwei Dinge. Das eine ist der Fokus auf sich selbst, auf die eigenen Stärken, das bei sich bleiben, die Scheuklappen aufsetzen und einfach nur auf das achten, was man kann. Dann ist die individuelle Klasse und auch das Teamgefüge beim EHC bombenstark, da bin ich der festen Überzeugung, und dann kann das funktionieren. Und zum anderen Disziplin. Und das heißt für mich nicht jetzt im Thema von Fouls oder übertriebener Härte, nein, Disziplin, um über das gesamte Eis zu arbeiten. Ein Beispiel ist für mich Chris D'Souza, der in dieser Saison gezeigt hat, dass er eben nicht nur der wilde Stürmer nach vorne sein kann oder ist, sondern dass er auch nach hinten arbeiten kann. Wenn er das gemacht hat, dann hat das funktioniert. Er hat es zuletzt ein, zwei Mal nicht gemacht und schon wurde das Gesamtgefüge etwas wackelig. Also der Mix aus Fokus auf sich selbst und Disziplin zum Gameplan sind für mich die entscheidenden Faktoren. Ihr habt mich auch gefragt, was ist für mich der X-Faktor der Serie? Und einen Namen habe ich genannt, ich würde aber noch einen hinzunehmen. Einerseits Chris D'Souza, der pünktlich zu den Playoffs von einer 2 Monate da andauernden Verletzungspause zurück ist. Wenn er fit bleibt, kann er ein X-Faktor sein. Einerseits wegen seines Scoring-Touches, andererseits aber auch wegen seiner Emotionalität. Und zum Zweiten Yasin Elitz, bei dem scheint der Torknoten ebenfalls pünktlich zur Playoff-Zeit geplatzt zu sein. Der hat lange Zeit in dieser Saison Probleme gehabt vor dem Tor. Er scheint jetzt seine Kaltschnäuzigkeit wiedergefunden zu haben. Und diese Kombination aus Chris D'Souza und Yasin Elitz könnte in meinen Augen für den EHC München der personifizierte X-Faktor werden. Welche Überschrift würde ich denn gerne nach dem ersten Spiel lesen? Da fragt er mich als Sportjournalisten natürlich, da fragt er genau den Richtigen. Und ich würde gerne tatsächlich lesen, beziehungsweise vielleicht auch selber schreiben, nach Spiel 1. Ingolstadt wartet noch immer auf das erste Saisontor im SAP-Garden. Ihr werdet es bestimmt bemerkt haben, in der Hauptrunde war der EHC Ingolstadt das einzige Team, das im SAP-Garden in beiden Gastspielen kein Tor erzielen konnte. Ich hätte persönlich natürlich nichts dagegen, wenn es dabei noch bleibt. Eine weitere nette Frage, die ihr mir gestellt habt: Wenn diese Serie in einer Kneipe enden würde, wer sitzt am Ende grinsend an der Theke und wer starrt schweigend ins Glas? Ich habe mir mal meine Gedanken gemacht und es gibt ja zwei ja, halt alte Haudegen, die sich auch aus gemeinsamen Krefelder Zeiten noch kennen. Und da hatte ich so den Gedanken, Patrick Hager könnte am Ende der Serie sehr grinsend am Tresen sitzen und sich mit Daniel Pieter unterhalten, der etwas schweigend ins Glas starrt, weil Daniel Pieter weiterhin der Ungekrönte vorerst bleibt. Und Patrick Hager vielleicht sogar nach einem mitunter auch entscheidenden Tor in dieser Serie auf dem Weg ist, sich vielleicht nochmal einen Pott zu krallen. Mein Tipp, wer gewinnt die Serie und in wie vielen Spielen? Klar muss ich mit München gehen. Ich glaube auch, dass dann über eine Seriendauer da sich die Stärke des EHC durchsetzt. Und ich glaube, München wird in 6 Spielen ins Halbfinale einziehen.
Der X-Faktor für die Serie aus unserer Sicht, würde ich sagen, ich nenne das jetzt mal, ob wir den Schlüssel finden für den Münchner Slot. Das heißt, wir haben in den letzten Spielen gegen München immer die Thematik gehabt, dass die mit dieser sehr guten Defensivarbeit uns aus dem Slot gehalten haben. Wir haben dann im Prinzip die Schüsse, die wir abgegeben haben, aus eher ungefährlichen Situationen abgegeben. Und ja, das hat dann insgesamt dazu geführt, dass wir auch wenig oder keine Tore gemacht haben. Oder nicht in gefährliche Situationen einfach gekommen sind, nicht in die Zone gekommen sind. Ja, und ob wir diesen Schlüssel finden für den Münchner Slot, das wird für mich die Serie entscheiden. Sprich, wenn wir es schaffen und anfangen auch Tore zu machen, dann haben wir mit Sicherheit eine Chance. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es, glaube ich, eher eine kurze Serie. Leider dann gegen uns. Genau, und zum Schluss haben wir auch gesagt, dass wir einen Tipp abgeben für die Serie und ich sage leider, ja, ist nicht, weil ich Freude dran habe, oder aber das sagt mein Bauch aktuell, dass die Serie mit 4-1 an München geht. Ja, genießt es trotzdem. Ja, ich hoffe, ich habe Unrecht und wir sehen uns.
Ja, was brauchst du, um die Serie zu gewinnen? Ganz klar, da muss einfach nur unsere Offensive funktionieren. Ich glaube, wir sollten uns auch nicht auf die Defensive irgendwie konzentrieren oder versuchen, Spiele mit möglichst wenig Gegentore zu gewinnen, weil das können wir nicht. Ja, wir müssen volle Kanne nach vorne spielen. Weil dann wären es halt immer lange Serien. Da muss man halt eben immer über 6, 7 Spiele gehen. Aber ich würde volle Offensive nach vorne lieber ein 7-5, wie versuchen, da irgendwie ein 2-1 über die Zeit zu bringen, weil das können wir definitiv nicht mit der löchrigen Defensive und der schwachen Defensivabteilung der gesamten Mannschaft. Also das ist nicht auf die Verteidiger bezogen, sondern die gesamte Rückwärtsbewegung oder die gesamte Defensive ist einfach bei uns jetzt nicht so, wo ich sage, da kann ich mich drauf verlassen. X-Faktor der Serie, ganz klar. In meinen Augen war es eigentlich James Brolin, obwohl für viele das Gesicht eigentlich der Serie Jonathan Frakes ist, aber für mich ganz klar X-Faktor die Serie James Brolin. Genau. Ich glaube, das war's, oder? Was? Wie Schmarrn mit X-Faktor? Hä? Ah, kann man nicht keinen Schmarrn, hat er geschrieben, der Nachbar. X-Faktor die Serie. Ja, und? Ich habe schon angeschaut. Du? Ja, du nicht? Genau. Nee. Ah, so hat er es gemeint. Ah. Ah, alles klar. Okay. X-Faktor der Serie. Okay, wenn es so gemeint ist, dann ganz klar entweder Williams Brosu, unsere beiden Keeper, sind für mich die wichtigsten Faktoren der Serie. Ja, wenn die funktionieren, wenn die uns Chancen geben auf den Sieg und vielleicht auch mal den ein oder anderen leichteren mal wieder fangen, weil die gegen viele Eier, wo ich sage, okay, kurze Eck hier, mal wieder ein durch die Hosenträger, das könnte dir in solchen Serien das Genick brechen. Ja? Wenn die einigermaßen performen, und ich glaube, Williams wird der Starter sein, wenn der Williams einigermaßen seine Leistung bringt und das fängt, was er fangen muss, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, die Serie auch zu unseren Gunsten zu drehen. Und deswegen ist das auch schon mein Tipp. Ich glaube, die Serie geht über 7 und wir gewinnen es. Wir gewinnen es. 4-3, die Serie. Alles klar, das war's von mir. Gute Playoffs, guten Start und immer geschmeidig bleiben. Scheiß Red Bull.
Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder haben wir sie nur frei erfunden, wie es der Benjo gesagt hat? Ja, wir werden es erfahren, spätestens nach der Viertelfinalserie gegen München. Mein persönlicher X-Faktor wird bei uns die Defensive werden. Offensiv haben wir mit Alex Breton einen der besten Spieler, die es in der Liga gibt. München ein richtiges Mauerwerk, das es zu durchbrechen gilt. Offensiv haben wir die Qualität definitiv, dass das funktioniert. Aber vor allem mit Morgan Ellis, mit Sam Roop, mit Leon Hüttl, Alex Breton. Der Faktor, der wirklich wichtig sein wird. Bei dem dritten Verteidigerpärchen Edwin Troppmann könnte vielleicht so ein bisschen der Schlüssel werden, der überraschen kann und wird. Ob man auch schon mit der physischen Komponente hier mithalten kann, denke ich definitiv. Hat durchaus bewiesen, dass er ein wichtiger Faktor sein kann in unserer Defensive, trotz seiner sehr, sehr jungen Jahren. Die Münchner brillieren da vielleicht ein bisschen mit mehr Routine und der Abwehr, aber wir sind so ein bisschen der gefühlte Underdog in dieser Serie, auch wenn es zwei Mannschaften sind, die gleich auf sind. Aber dennoch habe ich ein ziemlich gutes Gefühl und auf mein Gefühl höre ich eigentlich immer. Und diese Serie geht meiner Meinung nach ins Spiel 6 und danach heißt der Gegner, so drücke ich natürlich die Daumen und hoffe es natürlich, ERC Ingolstadt. Und danach sitzen wir alle an irgendeinem Tresen, schauen in unser volles Glas, feiern den Halbfinaleinzug und am anderen Ende, ja, werfen wir einen Blick zu den Münchner Kollegen rüber, der hoffentlich dann im Mai mit 60 München und mir zusammen den Aufstieg feiern kann. Danke Flo, danke Petra, danke natürlich Matze und Benjo für eure Insights und eure Takes zu dieser Viertelfinalserie. Der Panther gegen München, die Termine sind ja bekannt. Am Dienstag mit Spiel 1 um 19 Uhr geht es im SAP Garden los. Am Freitag Spiel 2 um 19.30 Uhr in der Saturn Arena Spiel 3, dann ebenfalls um 19 Uhr im SAP Garden Spiel 4, am Dienstag 31.03. um 19.30 Uhr in der Saturn Arena und die Zweigen Spiel 5, 6 und 7, beziehungsweise dann Spiel 5 wäre am Donnerstag, 2.04. in München. Spiel 6 wäre am Samstag, dem 4.04. um 19.30 Uhr in der Saturn Arena und ein etwaiges Spiel 7 wäre Montag, der Ostermontag um 14.30 Uhr im SAP Garden. Organisatorisch auch gleich noch ein paar Informationen vom Fanprojekt. Die Tickets für Spiel 1 und 3, unsere ersten beiden Auswärtsspielen. Da gab es Sitzplätze im Gästesektor, gibt es online auf der Red Bull-Seite im Gäste-Fanshop. Den könnt ihr auch auf der Fanprojekt-Seite aufrufen. Aber die Stehplatztickets, die für die Selbstfahrer gedacht sind, könnt ihr morgen am Sonntag um 15 Uhr im Enso, in der Ensorino Bar an der Saturn Arena beim Fanprojekt kaufen. 22 Euro pro Ticket. First Come, First Surf, maximal 4 Tickets pro Nase je Spiel. Das heißt, bringt das Geld bitte abgezählt mit und die Karten werden dann vor Ort an euch verkauft. Organisatorisch lässt sich das leider nicht anders machen, hat das Fanprojekt so kurzfristig nicht anders hinbekommen, dass man die Karten vorfeld irgendwie verkaufen kann. Deswegen hier der Vor-Ort-Verkauf, wie es dann bei Spiel 5 oder so ausschauen wird, wird dann vom Fanprojekt rechtzeitig bekannt gegeben. Es gibt noch Restplätze für die Busse, die Panther-Fans und Tour organisieren. Da ist Spiel 1 der erste Bus schon voll und es gibt noch Restplätze für den zweiten bzw. für das Spiel am Sonntag. Sind die ersten zwei Busse auch schon voll, für den dritten auch noch vereinzelte Restplätze. Deswegen meldet euch da an und haltet bitte die Kommunikationskanäle vom Fanprojekt im Auge. Da laufen die ganzen Informationen. Ebenso gibt es auch Auswärtsfahrerinformationen, das heißt für die Anreise, weil zu den ersten beiden Spielen in München gibt es parallel auch Veranstaltungen in der Olympiahalle. Zwei Konzerte von Clouseau und Sarah Connor finden da statt, die zeitgleich mit dem Auswärtsspiel der Panther stattfinden. Das heißt, es könnte ein bisschen eng werden an den Parkplätzen in der Nähe. Deswegen reist vielleicht frühzeitig an oder nutzt den öffentlichen Nahverkehr. Alle Informationen gibt es auf der Fanprojekt-Seite. Aber natürlich dürft ihr auch eure Meinung und eure Tipps abgeben. Nutzt einfach die Kommentarfunktionen bei Spotify zur Folge oder einfach unter den Kommentarfunktionen auf Instagram, Facebook und überall, wo wir sind. Würde uns interessieren, wie ihr quasi die Playoff-Serie seht. Gerne Feedback an uns und das war's von mir. Wir sehen uns im Stadion. Drücken wir die Daumen auf eine tolle Playoff-Serie. Danke an alle, die dabei waren, die sich an dieser Folge beteiligt haben, auch wenn sie vom Format her ein bisschen unkoordiniert war. Aber wir haben das Beste hoffentlich draus gemacht. Wir hören uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Servus, grüß euch und habe die Ehre. Das war's für heute. Wenn du noch tiefer in die Welt der Pantherholiker und der Taskforce Kleeblattl eintauchen möchtest, dann schau unbedingt auf unserer Homepage vorbei unter pantherholiker.de. Dort findest du nicht nur unseren exklusiven Shop, sondern auch jede Menge genialer Features für alle ERC-Fans. Und damit du auch zwischen den Folgen nichts verpasst, besuch uns doch einfach gerne auf unseren Kanälen bei Instagram, Facebook oder TikTok. Wir sehen uns!